NDR Info. Themen des Tages.
Was ist dran an den Gerüchten, dass Niedersachsens Ministerpräsident Weil einen Machtwechsel einleitet? Antworten unter anderem darauf in diesen 25 Minuten. Wir schauen außerdem auf den Petersberger Klimadialog in Berlin und in den Nahen Osten, wo diesmal die Menschen im Gazastreifen auf die Straße gehen, aus Protest gegen die Hamas. Doch zunächst geht's ausführlich um den Soli und die heutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Den Verhandlungspartnern von Union und SPD dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein. Der sogenannte Solidaritätszuschlag darf erst einmal weiter erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde von mehreren FDP-Politikern zurückgewiesen. Hätte Karlsruhe den Soli gekippt, dann hätte das ein erhebliches Loch in den Etat gerissen. Und so müssen jene Steuerpflichtigen, die den Soli zuletzt noch zahlen mussten, ihn auch weiterzahlen. Also Unternehmen, Kapitalanleger und auch Gutverdienende. Alina Lagmüller aus der ARD-Rechtsredaktion. Wie hat Karlsruhe das begründet?
Das Gericht hat sich im Prinzip auf zwei Argumente gestützt. Es hat gesagt, diese Wiedervereinigung, für die der Soli damals eingeführt wurde, die verursacht immer noch Kosten. Da gibt es immer noch einen finanziellen Mehrbedarf. So hat das Gericht das formuliert. Und deswegen ist es in Ordnung, dass der Soli auch noch weiter erhoben wird. Das war das eine Argument. Das andere Argument war, dass jetzt nur noch die Gutverdiener zahlen, das ist ja diese Neuerung seit 2021, auch das ist in Ordnung. Das ist nämlich mit dem Sozialstaatsprinzip vereinbar, das ist gerechtfertigt, weil man eben sagt, starke Schultern, die können mehr tragen als schwache Schultern.
Das Verfassungsgericht hat hier ein Aber eingebaut. Was genau hat das Gericht der Politik damit auf den Weg gegeben?
Das stimmt, da steckt ein Aber mit drin, nämlich ein Ablaufdatum. Also der Soli hat gewisserweise ein Ablaufdatum in dem Moment, in dem es diesen finanziellen Mehrbedarf aufgrund der Wiedervereinigung, in dem Moment, in dem es den nicht mehr gibt, darf der Soli auch nicht mehr erhoben werden. Also das bedeutet, das Parlament muss jetzt prüfen oder muss weiterhin prüfen, ob es eben diese Wiedervereinigung, ob die noch Kosten verursacht. Und wenn die keine Kosten mehr verursacht, dann darf der Solidaritätszuschlag auch nicht mehr erhoben werden.
Wie hatten denn die Kläger argumentiert?
Im Prinzip gegenteilig. Die Kläger hatten gesagt, die Wiedervereinigung verursache mittlerweile keine Kosten mehr. Der Solidaritätszuschlag werde eben nur noch erhoben, weil es eben praktisch ist, das Geld zu haben. Das hat das Gericht zurückgewiesen. Und sie haben gesagt, es ist total unfair, dass nur noch die, sagen wir mal, einkommensstärksten 10% den Soli zahlen und alle darunter nicht. Dafür gebe es keine Rechtfertigung. Wie gesagt, auch das hat das Gericht zurückgewiesen.
Wie viel kommt denn über den Soli pro Jahr eigentlich zusammen? Welche Zahlen wurden da genannt vor Gericht?
Das schwankt immer ein bisschen. Also das sind ungefähr zwischen 11 und 13 Milliarden Euro. Die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Luise Hölscher, war heute Morgen vor Ort. Die hat von ungefähr 12,6 Milliarden für das Jahr 2025 gesprochen.
Wofür darf denn das Geld genutzt werden? Hat sich das Gericht auch dazu geäußert?
Nicht in so einem engeren Sinne. Also das Gericht hat jetzt nicht gesagt, es muss geprüft werden, wofür das Geld dann auch tatsächlich ausgegeben wird, sondern es hat eben diese Beobachtungsobliegenheit eingeführt. Also der Solidaritätszuschlag darf nur so lange erhoben werden, wie dann auch tatsächlich Kosten durch die Wiedervereinigung anfallen. Also das ist, die Prüfung läuft so rum und nicht quasi hinterher, wofür wurde das Geld ausgegeben.
Wie waren denn die Reaktionen nach der Urteilsverkündung?
Das war eigentlich ganz witzig. Man sollte meinen, dass die Kläger von der FDP, dass die da sehr enttäuscht gewesen sind, dass sie verloren haben. Das war aber nicht so. Ich habe mit Florian Tonka gesprochen, das war einer der Kläger. Und der hat gesagt, das Glas ist halb voll, weil eben diese Beobachtungsobliegenheit, diese Prüfpflicht für das Parlament damit drin steckt und sich das Parlament im Prinzip dafür rechtfertigen muss, warum es den Soli noch weiter erhebt, beziehungsweise weil es eben fortlaufend prüfen muss, ob das noch in Ordnung ist, ob da noch Kosten durch die Wiedervereinigung entstehen.
Alina Lagmüller aus der ARD-Rechtsredaktion. Vor Gericht sind sie gescheitert, doch die Kläger von der FDP halten den Solidaritätszuschlag weiterhin für falsch. Die künftige Bundesregierung soll ihn freiwillig abschaffen. Was bedeutet die Karlsruher Entscheidung für die Politik und wie kommt sie an? Hans-Joachim Viehweger mit weiteren Reaktionen aus Berlin.
Hätten die Karlsruher Richter einige Monate früher entschieden, wäre es zu einer kuriosen Situation gekommen. Dann wären die FDP-Politiker Florian Tonka und Katja Hessel nicht nur Kläger, sondern in gewisser Weise auch Beklagte gewesen. Beide waren bis November parlamentarische Staatssekretäre im Bundesfinanzministerium, das sich zuletzt über steigende Einnahmen aus dem Soli freuen konnte. Zu dieser besonderen Situation kam es aufgrund des vorzeitigen Auseinanderbrechens der Ampel nun zwar nicht. Trotzdem bleibt der Soli politisch brisant, wie Klägerin Hessel auch nach der Niederlage vor dem Bundesverfassungsgericht feststellt.
Der Solidaritätszuschlag ist längstens ein Symbol für gebrochene Versprechen in der Politik geworden. Einst eingeführt zur Finanzierung der deutschen Einheit, ist er nun eine Strafsteuer für Qualifikation und den fleißig arbeitenden Mittelstand.
Am Ziel, den Soli abzuschaffen, halten die inzwischen außerparlamentarischen Kläger daher fest. Zufrieden ist dagegen der amtierende Finanzminister Jörg Kukies von der SPD, der das Amt von Christian Lindner nach dem Ampelbruch übernommen hatte. Karlsruhe habe die Rechtsauffassung der Regierung bestätigt, dass die Erhebung des Soli im Einklang mit der Verfassung steht. Das Urteil habe auch Klarheit geschaffen für die weiteren Haushaltsgespräche, ergänzt Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Damit gibt es jetzt keine weiteren Spielräume, weil das Geld ist ja eingeplant gewesen. Es tun sich aber vielleicht andersrum gesagt keine weiteren Handlungsnotwendigkeiten auf, weil man mit dem Geld aus dem Soli, das die oberen 10% in diesem Land und Unternehmen noch entrichten müssen, dabei bleibt es.
Konkret heißt das, der Bund kann auch in diesem Jahr mit Einnahmen von rund 13 Milliarden Euro aus dem Soli rechnen. Hätten die Milliarden vom einen auf den anderen Tag gefehlt, hätte Karlsruhe womöglich sogar die Rückzahlung bereits geleisteter Zahlungen verlangt. Dann hätten sich die wahrscheinlichen Koalitionäre von Union und SPD gleich mal anstopfen, neue Haushaltslöcher machen können. Doch auch so bleibt der Soli Thema für die Koalitionsverhandlungen. Schließlich setzen sich CDU und CSU für die baldige Abschaffung ein. Dass das Urteil aus Karlsruhe da nicht gerade für Rückenwind sorgt, gibt Fraktionsvize Matthias Mittelberg unumwunden zu.
Es macht es nicht leichter, trotzdem ändert sich eben nichts an der Notwendigkeit, dass wir eine Unternehmenssteuerreform, eine Entlastung brauchen, damit wir als Standort Deutschland wieder attraktiver werden. Sonst werden wir weiter Investoren und dann auch Arbeitsplätze verlieren.
Große Hoffnungen auf eine Korrektur machen sich vor diesem Hintergrund auch Vertreter der Wirtschaft. Denn zu den Hauptzahlern des Solidaritätszuschlags gehören Unternehmen. So wertet der Bundesverband der deutschen Industrie das Karlsruher Urteil als herben Rückschlag für die Wirtschaft. Und die deutsche Industrie- und Handelskammer erinnert an die Ankündigung der Unionsparteien, die steuerliche Belastung der Unternehmen zu reduzieren. Das aber dürfte nicht leicht werden. Aus der entsprechenden Arbeitsgruppe von CDU, CSU und SPD ist bislang vor allem bekannt, wie unterschiedlich die potenziellen Koalitionäre die meisten Fragen rund um Haushalt und Steuern sehen.
Ja oder nein zum Soli? Seit Jahren schwelt ja ein Streit um die umstrittene Abgabe, einst gedacht für die Kosten der Wiedervereinigung. Nun darf er erst einmal weiter erhoben werden. Mehrere FDP-Politiker, die dagegen geklagt hatten, sind vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Julia Hiermann ist Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das ist ein Netzwerk von NGOs, das sich für die Stärkung der öffentlichen Finanzen einsetzt, und zwar von der kommunalen bis zur globalen Ebene. Ich habe Sie vorhin gefragt, ob Sie das Urteil so erwartet hat.
Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass der Solidaritätszuschlag rechtens ist. Und das ist jetzt erstmal wenig überraschend, würde ich sagen.
Die Argumentation, können Sie die nachvollziehen?
Also die Argumentation, dass der Soli weiter erhoben werden darf, solange es einen Finanzbedarf gibt, dem kann man erstmal folgen. Also der Solidaritätszuschlag sorgt ja aktuell dafür, dass auch der Abstand zwischen dem, was Hauptverdienende zum Steueraufkommen beitragen und dem, was Menschen mit niedrigeren Einkommen beitragen, größer ist, sich also Topverdienende stärker beteiligen müssen, und mit Blick auf die anstehenden großen Herausforderungen, auch auf die, mit Blick auf die hohe soziale Ungleichheit, sind die Steuereinnahmen genau an dieser Stelle eigentlich dringend nötiger als je zuvor, würde ich jetzt sagen.
Für 90% ist der Soli längst abgeschafft. Zahlen müssen ihn ja neben Unternehmen und Kapitalanlegern mittlerweile nur noch Gutverdienende. Sie haben das angesprochen gerade, aber ist das fair?
Genau, unser Steuertarif ist ja grundsätzlich so angelegt, dass höher Verdienende auch größere Beiträge zahlen. Also wir wollen damit die Leistungsfähigkeit berücksichtigen, stärkere Schultern tragen mehr, und insofern, gerade auch mit Blick auf die großen Herausforderungen, Stichwort Transformation, Verteidigungsausgaben, unterfinanzierte Kommunen, ist natürlich genau das jetzt gefragt und dringender nötig als je, dass sich auch tatsächlich starke Schultern stärker beteiligen über das Steuersystem.
Die Kläger von der FDP, die fordern, der Staat solle den Soli nun freiwillig abschaffen. Das wäre eine milliardenschwere Entlastung für Betriebe und auch für Sparer. Der Soli schwäche den Wirtschaftsstandort Deutschland, und ähnlich argumentieren Wirtschaftsverbände. Haben Sie recht?
Nein, ich würde sagen, wenn wir Investitionen in Deutschland für Unternehmen anregen wollen, dann brauchen wir keine pauschalen Steuersenkungen für angesparte Gewinne, sondern dann müssen wir Investitionen steuerlich günstiger stellen und steuerlich anreizen. Und das wäre eine Investition und das wäre sinnvoll für den Wirtschaftsstandort Deutschland, aber keine pauschalen Steuererleichterungen für angesparte Gewinne.
Das Gericht hat ja klare Grenzen gesetzt. Der Soli werde dann verfassungswidrig, wenn der durch die Wiedervereinigung bedingte Mehrbedarf an Finanzen wegfalle. Und das zeichnet sich schon ab, dass das in ein paar Jahren nicht mehr der Fall sei. Dann müsse das eben regelmäßig überprüft werden. Ist damit die nächste Klage schon vorprogrammiert oder bringt die heutige Entscheidung immerhin des Bundesverfassungsgerichts erstmal Ruhe in die Debatte?
Ich würde sagen Ruhe, aber nur für eine kurze Zeit. Und deshalb muss ich ja jetzt die Politik da auch ehrlich machen und sollte eine Reform angehen und die Ergänzungsabgabe in den Steuertarif integrieren. Wir hatten in den 90er Jahren unter Helmut Kohl Steuersätze inklusive Soli von bis zu 57%. Und jetzt könnten wir den Solidaritätszuschlag integrieren in den Steuertarif und wären dann immer noch gerade einmal bei 45%. Also ich würde sagen, es sollte eine Reform stattfinden. Die Ergänzungsabgabe sollte in den Steuertarif integriert werden. Sonst finden wir uns in den nächsten Jahren genau in der gleichen Debatte wieder.
Sehen Sie denn Anzeichen, dass genau das, was Sie jetzt gerade gefordert haben, auch wirklich angegangen wird?
Naja, also dieses Urteil kommt ja nun gerade zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, nämlich in der Woche, in der die Parteien den Koalitionsvertrag aushandeln. Und mit Sicherheit ist auch deshalb in der AG Steuern und Finanzen bisher noch nichts entschieden, weil man das Urteil noch abgewartet hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das auf jeden Fall in die Verhandlungen auswirkt und genau das, was wir gerade hier diskutieren und besprechen, dann dort auch besprochen und diskutiert wird. Und möglicherweise der Steuertarif so angepasst wird, dass möglicherweise dann auch ein Soli entfallen kann langfristig.
Zur Soli-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Julia Hiermann, Referentin für Steuerrecht und Steuerpolitik beim NGO-Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und damit Themenwechsel. Spekuliert wird schon lange über die Zeit nach Stefan Weil in Niedersachsen. Ob der quasi ewige Ministerpräsident sein Amt bis zur nächsten Landtagswahl im Herbst 2027 ausüben werde, weil Weil selbst hatte da zuletzt gerne verschwommen geantwortet. Wenn es um die Gesundheit gehe, wenn er die Gesundheit zulasse, dann mache er das, hieß es immer von einem überaus fitten Regierungschef. Und nun, da spekulieren Medien in Niedersachsen über einen angeblichen Fahrplan zum Machtwechsel. Gerd Wolf kümmert sich um die landespolitischen Entwicklungen im Norden für unser Programm. Und ich habe ihn gefragt, was denn dran ist an den neuen Gerüchten.
CDU-Oppositionsführer Lechner, der hat das Gerücht heute im Landtag quasi offiziell gemacht. Weil solle zusagen, bis 2027 im Amt zu bleiben oder den Weg für Neuwahlen freimachen, hat Lechner gefordert. Das wird es so natürlich nicht geben. Aber was bislang als Szenario so durch die politische Landschaft waberte, das hat nun neuen Schwung. Verwiesen wird auf die nächste SPD-interne Klausur nächste Woche in Springe und vor allem auf dem nächsten SPD-Landesparteitag am 24. Mai. Dort könnte Stefan Weil sein Amt als SPD-Landesvorsitzender zur Verfügung stellen und der am höchsten gehandelte Nachfolger Olaf Lies, der bisherige Wirtschaftsminister, könnte dann den Parteivorsitz übernehmen und damit einen entscheidenden Schritt machen, wenn Stefan Weil dann zum Beispiel im Herbst als Ministerpräsident zurücktreten würde.
Spielen wir das mal durch. Was spricht dagegen, dass Weil vorzeitig seinen Posten abgibt?
Erstens die Person Weil. Seit 2013 im Amt, gerade auf Südamerika-Tour gewesen, heute schon wieder eine Regierungserklärung im Landtag. Das ist kein Mann für halbe Sachen, der bringt zu Ende, was er angefangen hat. Zweitens, bliebe er bis zum Ende der Legislatur, könnte er Niedersachsens Rekordregierungschef werden. Solange wie Weil wäre nämlich keiner im Amt gewesen dann. Und drittens politisch, der Mann steht für die aktuelle rot-grüne Koalition im Land. Die müsste unter einem neuen Ministerpräsidenten, der ja von den Grünen dann mitgewählt werden müsste, zumindest teilweise neu ausgehandelt werden. Dass das ja nicht immer ganz risikoarm ist, haben wir gerade im Bundestag bei der Schuldenentscheidung erlebt.
Und was spricht dafür, dass an den Gerüchten etwas dran ist, dass die SPD in Niedersachsen den Führungswechsel einleitet?
Erstens, Weil hatte angekündigt, dass die aktuelle Runde seine letzte sein würde. Nur der Zeitpunkt des Rücktritts war immer offen. Zweitens, Machtkalkül. Ein neuer Ministerpräsident hätte bis zur nächsten Wahl 2027 dann ausreichend Zeit, sich im Land bekannt zu machen und vor allem ja auch eigene Themen zu setzen. Und drittens, schauen wir auf die Fachleute beispielsweise aus den Ländern, die im Moment Moment in der Berliner Koalitionsverhandlung sitzen. Da ist Stefan Weil anders als 2021 nicht mehr dabei. Sehr wohl aber Olaf Lies, der für die SPD die Gruppe anführt, die das Thema Klima und Energie für den Koalitionsvertrag vorbereitet.
Wer ist Olaf Lies? Was muss man über ihn wissen, den Mann, der da womöglich neuer Regierungschef in Niedersachsen wird?
Na, jedenfalls der Mann mit den besten Aussichten, auch wenn immer wieder auch SPD-Innenministerin Behrendt genannt wird, die ebenfalls auf das Vertrauen von Stefan Weil setzen kann. Also Olaf Lies, 57 Jahre, schon lange dabei, Wirtschaftsminister, Umweltminister in Niedersachsen, 2010 schon mal für 2 Jahre Landesvorsitzender, kommt von der Küste, geboren in Wilhelmshaven, Diplom-Ingenieur, Begründer des Niedersächsischen Weges, des lange verhandelten Ausgleich zwischen Naturschützern und Landwirtschaft. Ich sag mal, ein erfolgreicher Politikmanager, und er wird es nicht übel nehmen, wenn man das sagt, der ewige Kronprinz.
Und was hat jetzt den Oppositionsführer bewogen, offen im Landtag die Nachfolgefrage anzusprechen?
Naja, Sebastian Lechner hat natürlich ein Interesse zu wissen, mit wem er sich bei der nächsten Landtagswahl auseinandersetzen wird. Die CDU hat gute Zahlen im Moment, und das Kalkül geht möglicherweise so: bliebe Weil bis zum Ende der Legislatur im Amt und würde sich womöglich ein parteiinterner Machtpoker bei der SPD vor der Wahl um die Spitzenkandidatur entwickeln, dann wäre das für die CDU natürlich politisch einfacher, als gegen einen neuen Regierungschef antreten zu müssen, der schon 2 Jahre lang sich Schwung geholt hat.
Mein Kollege Gerd Wolf, der für NDR Info die landespolitischen Entwicklungen im Norden beobachtet. Seit langem gibt es in Israel regelmäßig Straßenproteste, die sich gegen die Regierung Netanjahu richten. Zuletzt unter anderem von Geiselangehörigen, die der Regierung vorwerfen, sich nicht genug um deren Freilassung zu kümmern. Diesmal sind es Straßenproteste im Gazastreifen. Und sie richten sich mittlerweile den 2. Tag in Folge gegen die dort regierende militant-islamistische Hamas. Ein Anzeichen dafür, dass der Rückhalt der Hamas im Gazastreifen bröckelt? Marc Doge mit Eindrücken.
Es sollte eine Demonstration gegen hohe Lebensmittelpreise werden, doch dann ertönen diese Klänge. Hamas raus, rufen die Demonstranten. Bilder aus sozialen Medien zeigen die Menschenmenge. Junge, Alte, auch Kinder, die durch ihre teils zerstörte Stadt ziehen, bei Tlachia im Norden des Gazastreifens. Es ist vielleicht keine Massendemonstration, aber Hunderte sind es schon. Später werden maskierte und bewaffnete Hamas-Kämpfer die Demonstration gewaltsam auflösen. Hamas rauszurufen haben sich im Gazastreifen bisher nur wenige getraut. Wer gegen die Terrorgruppe Stellung bezieht, gilt schnell als Verräter. Das kann gefährlich werden. Manche wagen es doch. Hisham al-Barawi wählt seine Worte mit Bedacht. Er ist Anführer eines örtlichen Familienclans. Im saudischen Fernsehsender Al-Haddad sagt er: Hamas ist unsere Familie. Wir sind nicht gegen die Hamas. Wir sind gegen die Herrschaft der Hamas. Wir leben ein Leben, das es uns nicht erlaubt zu leben. Wir sterben vor Hunger, leben in Zelten. Unsere Kinder leiden unter der Kälte. Sie schlafen auf den Straßen. Wir sagen unseren Brüdern der Hamas: Es ist genug, genug. Das ist Ungerechtigkeit. Wir verdienen ein besseres Leben. Viele Menschen aus Beit Lachia sind gerade erst in ihre Stadt zurückgekommen. Lange hatten sie sich in den Süden des Gazastreifens geflüchtet. Als im Januar die zeitweilige Waffenruhe kam, zogen sie wieder nach Hause. Doch jetzt hat Israel sie aufgerufen, die zerstörte Stadt wieder zu verlassen. Nachdem wieder einige Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel gefeuert wurden, fürchten die Menschen Vergeltung. Die Einwohner des Gazastreifens sind kriegsmüde, sagt Nils Mallock, Konfliktforscher am King's College London. Die Menschen trauten der Hamas nicht mehr zu, sie ausreichend schützen zu können. Der Rückhalt für die Hamas schwinde.
Wir haben gesehen von Umfragen aus den vergangenen Jahren, dass um die Zeit vor und dann auch kurz nach dem 7. Oktober, also zu Beginn des aktuellen Krieges, die Zustimmung durchaus sehr hoch war, über 40%. Das ist aber über die Zeit immer schwächer geworden, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben zuletzt im Anfang Januar repräsentative Studien in Gaza durchgeführt und dort festgestellt, dass nur noch jeder Fünfte die Hamas als legitime Vertretung palästinensischer Interessen sieht. Also wirklich ein massiver Machteinbruch.
Tatsächlich ist die Hamas durch die Angriffe der Israelis geschwächt. Viele ihrer bisherigen Anführer sind tot. Die Terrorgruppe hat den Angriffen aus Israel derzeit nicht viel entgegenzusetzen. Vielleicht trauen sich die Menschen auch deshalb, die Hamas zu kritisieren und ihrem Ärger Luft zu machen. Schon fanden in einem zweiten Ort am Mittwoch ebenfalls Proteste statt. Ob sie sich weiter ausweiten und zum Wendepunkt für die Hamas werden, ist allerdings fraglich, so Nils Mallock.
Es ist allerdings ein sehr bemerkenswertes Ereignis und vielleicht ein Wendepunkt in der politischen Dynamik innerhalb des Gazastreifens, politisch gesehen, weil die offene Kritik, die jetzt auch explizit bei Protesten, die wir gestern wieder zum Beispiel gesehen haben, an der Hamas geübt wird, in der Vergangenheit nicht so offen zutage getreten ist. Und das ist wirklich ein neues Niveau, wo jetzt auch Repräsentanten der Hamas darauf reagiert haben und versuchen, das runterzuspielen.
Wie groß der Machtverlust der Hamas wirklich ist, lässt sich allerdings schwer sagen. Erst vor wenigen Wochen hatte sie die Freilassung der Geiseln als Zeichen der Stärke inszeniert. Wirkt also der militärische Druck? Viele Israelis haben daran Zweifel. Netanyahu ist davon überzeugt. Die Proteste zeigten, dass seine Politik funktioniert, sagte er im israelischen Parlament. Sicher ist, so geschwächt die Hamas derzeit auch sein mag, so stark fühlt sich Benjamin Netanyahu.
Mark Dugge berichtete, er will Impulse setzen für die jährlichen UN-Klimakonferenzen, der sogenannte Petersberger Klimadialog. Auch diese Konferenz ist international besetzt. Hochrangige Gäste aus rund 40 Staaten haben im Auswärtigen Amt zusammengesessen. Die scheidende Bundesregierung machte dabei Druck für weitere Klimabeschlüsse auf internationaler Bühne und schickte damit auch Appelle an die künftige Bundesregierung, von der noch nicht klar ist, wie hoch sie den Klimaschutz hängen wird. Jan-Fredrik Willems fasst zusammen, was bei dieser Konferenz auf den Tisch gelegt wurde.
Die Zahlen sehen schon mal gut aus. 10 Jahre Paris-Abkommen, 20 Jahre Kyoto-Protokoll, 30 Jahre Weltklimakonferenz. Dieses Jahr feiern gleich eine Reihe von Klimatreffen und Beschlüssen runde Geburtstage. Meilensteine, die zeigen, wie weit der internationale Klimaschutz schon gekommen ist. Damit es aber nicht beim nostalgischen Blick in die Vergangenheit bleibt, muss die Welt ranklotzen.
Denn der Petersberger Klimadialog findet dieses Jahr in geopolitisch und klimapolitisch extrem herausfordernden Zeiten statt. Wir alle müssen mit vollem Einsatz dafür kämpfen, global auf Kurs zu bleiben.
Annalena Baerbock ist Gastgeberin des Klimadialogs und als solche darf sie die Ansagen machen. In der deutschen Klimapolitik wird sie künftig allerdings nichts mehr zu sagen haben. Die rot-grüne Minderheitsregierung ist seit dieser Woche nur noch geschäftsführend im Amt. Deutschland sitzt damit in Sachen Klimapolitik zwischen den Stühlen, bis aller Voraussicht nach Schwarz-Rot das Ruder übernimmt. In den USA gab es bereits den Regierungswechsel. Und Donald Trump macht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen kurzen Prozess. Schade, findet auch Bundeskanzler Scholz auf dem Petersberger Klimadialog.
Ich bedauere deshalb außerordentlich, dass die USA das Abkommen verlassen wollen. Dabei ist eines doch klar, durch Bestreiten und Ignorieren der Fakten verschwinden weder die Folgen des Klimawandels noch die Verantwortung der USA als historisch größter Emittent von Treibhausgasen.
Die Kritik an Trump schwingt beim gesamten Petersberger Treffen mit. Denn ohne die Zugkraft der USA sitzt der internationale Klimaschutz insgesamt zwischen den Stühlen. Dabei müsste das Thema ganz oben auf der Liste stehen, sagt André Correa do Lago, der designierte Präsident der nächsten Weltklimakonferenz in Brasilien.
These subjects have to continue to be at the top of the concerns of politics in absolutely every country.
Deutschland will sich seiner klimapolitischen Verantwortung auch in Zukunft stellen, sagt derweil Olaf Scholz und lobt dabei die jüngste Grundgesetzänderung in Deutschland.
Zumal unser Parlament in der vergangenen Woche nicht nur entschieden hat, die Ausgaben für die Sicherheit unseres Landes massiv zu erhöhen, sondern zugleich den Weg dafür geebnet hat, unsere Infrastruktur, unsere Gebäude, unseren Verkehr und unsere Unternehmen auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft weiter voranzubringen.
Bundestag und Bundesrat hatten in der vergangenen Woche unter anderem beschlossen, 100 Milliarden Euro in Klimaschutz zu investieren und Klimaneutralität bis 2045 in der Verfassung festzuschreiben. Das Geld ist also da. Die Zahlen sehen gut aus. Allerdings gilt auch hier, Geld allein ist nicht alles. Es muss auch vernünftig eingesetzt werden. Eine Entscheidung, die Olaf Scholz und Annalena Baerbock nicht mehr treffen werden, sondern die nächste Regierung.
Das waren sie, unsere Themen des Tages. Heute zu finden ist die Sendung wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek. Und gleich nach den Nachrichten wollen wir darauf schauen, wie die EU-Kommission den Zivilschutz in Europa stärken will.